du meine Stadt. Es soll mir nicht geschehen, dass ich weit von dir sterbe, in taubenblauen Bergen, wie der krummbeinige Junge. Es soll dir nicht geschehen, dass du, die Wolken hetzend, im Dunkeln meine Tränen und elendes Unglück sehen wirst.
Petersburger Zwillinge, Josef Brodsky und Leonid Aronson. Ein Schattenspiel aus der Geschichte der Leningrader Poesie. Von Olga Martinova und Oleg Jurjew. Regie Andrea Ghetto.
Wie gut ist es an den verlassenen Städten, von Menschen leeren, nicht von Göttern. Es regnet, und die Schönheit ist die Nässe des alten Hains, den die Hügel erhoben.
Episode 1: Von Menschen leer, nicht von Göttern.
In Petersburg irren Dichterschatten in den nassen Gassen, in dunklen Wolken, in vergoldeten Blicken des Wassers. Du triffst sie überall, die Schatten der großen Dichter. Das fängt früh an, über deine ersten Gedichte, die du, noch ein halbes Kind, in eine Literaturwerkstatt mitbringst, wie sie überall in Petersburg zu finden sind, in Hochschulen, in wissenschaftlichen Instituten, in Bürgerhäusern, hörst du von einem Kollegen oder vom Leiter des Studios beinahe unweigerlich.
Es klingt zu sehr nach Brodsky.
Nach wem?
Плывет в тоске необъяснимой.
Es treibt in unbekannter Trauer, vom Alexanderpark gekommen. Entlang der alten Ziegelmauer ein nächtiges Schifflein, schwach erglommen. Ein nächtiges Lichtlein treibt verstohlen, ein gelber Rosenkelch. Er schmückte der liebsten Haar, bis fremde Sohlen ihn stumpf zerdrückten. Es treibt in unbekannter Trauer ein Schwarm der somnambulen Trinker und lauter kranke Menschen kauern in einem Taxi von Ordinka. Und ein Tourist schießt dann ein Foto von dieser Stadt, so grambeladen. Und es umarmen sich die Toten mit den Fassaden.
Печально сделал иностранец.
Es treibt in unbekannter Trauer ein Sänger durch die Metropole. Es wacht ein rundgesichtiger Bauer beim Schild Petroleum und Kohle. Ein Casanova über 80 ist unermüdlich auf der Lauer. Es treibt ein frisch vermählter Nachtzug dahin in unbekannter Trauer.
Josef Brodsky, geboren 1940. Nach der 7. Klasse verlässt er die Schule, wird Fabrikarbeiter, nimmt an geologischen Expeditionen teil. Betritt als Vierter, als Jüngster, als D'Artagnan den Freundeskreis von drei jungen Lyrikern, Dmitri Bobischew, Jewgeni Rein, Anatoli Naiman, alle von Anna Achmatowa gesegnet. Nach ihrem Tod werden sie zu Achmatowas Waisenkindern erklärt werden. 1964 wird Brodsky wegen Nichtstuerei verhaftet und vor Gericht gestellt.
Von wem sind Sie autorisiert, ein Dichter zu sein?
Fragt ihn die Richterin.
Ich glaube, von Gott.
Ich zitiere aus dem Gutachten, das wir beim Leningrader Schriftstellerverband eingeholt haben. Hiermit bestätigen wir, dass Josef Brodsky kein Dichter ist.
Ruhe!
Das Urteil lautet 5 Jahre Verbannung in den Norden. Nach der vorzeitigen Entlassung emigriert Brodsky 1972 in die USA, wo er eine ausgesprochen einflussreiche Position im literarischen Leben genießt. 1987 erhält er den Nobelpreis.
But I'm quite positive that a man who reads poetry is harder to prevail upon than upon one who doesn't.
Ein paar Monate später fühlst du dich in alle Geheimnisse der Literaturwelt eingeweiht. Du zeigst deine neuen Gedichte, die überhaupt nicht nach Brodsky klingen.
Nicht übel. Aber Sie sollten mir Gedichte lesen, mein Freund. Zum Beispiel Aronson.
Von Aronson?
Wie gut ist es an den verlassenen Städten, von Menschen leeren, nicht von Göttern. Es regnet und die Schönheit ist die Nässe des alten Hains, den die Hügel erhoben. Erinnere den Weg des abgefallenen Blatts und den Gedanken dann, wir gehen uns nach. Wer hat in solche Träume uns erhoben? Freund, kann es sein, dass wir uns selber lohnten? Wer hat in solche Träume uns erhoben? Freund, kann es sein, dass wir uns selber lohnten? Sich zu erschießen, hier fehlt nichts und wieder nichts. Nicht, was die Seele bricht, noch Pulver im Revolver. Nicht einmal der. Gott sieht, sich zu erschießen, hier fehlt einem nichts.
Und alles beginnt von vorne. Lesen, hören, denken und hört nie mehr auf. Du triffst sie überall, die Schatten der großen Dichter. Du gehst in einen Buchladen und weißt, dass sie, als sie noch am Leben und junge Lyriker waren, wie du jetzt einer bist, bei derselben Buchhändlerin Bücher kauften. Nur war damals alles viel interessanter. Bücher, die man lesen wollte, waren kaum zu finden. Und diese Buchhändlerin konnte unter dem Ladentisch ein schwer zu kriegendes Gedichtbändchen hervorzaubern.
Zahlen Sie bitte 35 Kopeken an der Kasse.
Du gehst Kaffee trinken und weißt, dass die geliebten Schatten, als sie noch am Leben und junge Lyriker waren, möglicherweise bei derselben Kaffeekocherin vor der Theke Schlange standen. Nur war alles damals viel interessanter. Bei ihr tranken die Dichter Kaffee, die man am meisten lesen wollte und die am wenigsten gedruckt wurden. Eigentlich gar nicht. Guten Tag, Ludmila Prokofjewna.
Doppelt. Vierfach? Achtfach? Junger Mann, Sie werden Ihren Ruhm nicht erleben, wenn Sie einen so starken Kaffee trinken.
Ende der 50er Jahre oder Anfang der 60er trafen sich hier oder woanders zwei ganz junge Lyriker. Josef Brodsky und Leonid Aronson.
Gedichte sollen das menschliche Handeln verbessern.
Nein, sie sollen in der Grazie des Verses die Grazie der Welt wiedergeben. Das hat nichts mit menschlichem Handeln zu tun.
Du bist atheistisch.
Deine Vorstellung von Gott ist primitiv. Gott hat nur eine Tat vollbracht. Er hat die Welt erschaffen. Und nur das Schaffen versetzt uns in einen Dialog mit Gott.
Ihr Gespräch notiert Rita, Aronsons Frau. Die R seiner Gedichte. Die von allen bewunderte Rita.
Ich liebe dich, meine Frau. Laura, Chloe, Margarete. In eine Frau gepackt.
1958 heiratet Aronson mit 19 die 23-jährige Rita Purishinskaya. Seine Freunde sind in sie verliebt. Sie sagen, es sei kein Kunststück gewesen, ein großer Dichter zu werden, wenn man Rita an seiner Seite hatte. Dabei war sie ehrlich gesagt nichts Besonderes.
Rita gehörte zu den Frauen, die der Nachwelt ein Rätsel aufgeben. Fotos zeigen keine Schönheiten und doch weiß man, dass sie widerstehlich waren. So war zum Beispiel Lilia Blick, die fatale Geliebte Wladimir Majakowskis. Ein Super-8-Film zeigt Aronson und Rita am Meer. Sonnenblicke, Fruchtbäume. Zwischen Meer und Garten ein lächelnder Aronson, eine etwas füllige Rita, ihre Freunde. Aronson hat den Kopf eines griechischen Athleten.
Schön ist, Gott, was ich erblicke. Jedes Mal wie zu Beginn. Und die Schönheit ohne Lücke. Wegzusehen. Doch wohin?
Aronson ist geistreich, frech und selbstbewusst. Er wechselt dutzendmal den Job, ist Arbeiter bei einer geologischen Expedition, Lastenträger, Seifensieder und Lehrer an einer Abendschule. Später beginnt er, Skripte für Dokumentarfilme zu schreiben. Das bringt Geld und sogar eine soziale Stellung. Aber er hasst es, Skripte zu schreiben. Das Einzige, was er schreiben will, sind Gedichte.
Weil vom Fluss die Zitterwinde wehen, sind sie frisch gekühlt. Nichts, was hinter allen stünde. Alles zeigt sich, unverhüllt.
So waren die 60er Jahre. Nicht nur die offiziellen Erfolgspoeten erschienen damals glänzend und selbstbewusst. Auch die Versager, aus offizieller Sicht, die nur in ihren engen Kreisen bewundert wurden, sind lebensfreudig und offen. Sie wissen gutes Essen und schicke Kleidung zu schätzen. Sie werden von den schönsten Frauen geliebt. Sie können Geld verdienen, sie können sogar tanzen. Aronson ist glücklich in seine Frau verliebt, was im Bekanntenkreis mit Spott oder Neid kommentiert wird. Zum Beispiel erzählt man, als er in der Taiga Hilfsarbeiter einer geologischen Expedition war, entflieht er einer jungen Schönheit, die sich um seine körperliche Liebe bemüht, mit dem erschrockenen Aufschrei: Ich bin verheiratet! Praktisch von unter dem Busch floh er wie der biblische Josef. Der wirkliche Josef, Josef Brodsky, liebt dagegen unglücklich Marina Basmanova, eine Künstlerin, die Kinderbücher illustriert. Das ist die MB seiner Gedichte. Brodsky war komisch. Eigentlich unschön, rothaarig, sommersprossig. Er sprach zu viel, zu leidenschaftlich, ohne Rücksicht auf die Situation. Aber mit Sprachfehlern, wie viele Kinder der Kriegszeit. Man konnte ihn nicht immer verstehen. Nur wenn er Gedichte vorliest, sind seine Sprachfehler unwichtig. Sogar schön werden sie plötzlich. У ног прохожих плывет в тоске необъяснимой. Пчелиный хор сомнамбул пьяниц. Ab und zu lacht man heimlich über ihn. Aber nur bis zu seinem Prozess. Danach ist er ein strahlender Held.
Von wem sind Sie autorisiert, Dichter zu sein?
Ich glaube, von Gott.
Wie war die Basmanova? Brodskys Geliebte? Das Foto ist ausdruckslos. Manche sagen, sie sah wie die Venus von Cranach dem Älteren aus. Eine Freundin von Brodsky erzählte mir, auch er selbst habe sie so gesehen.
Einer seiner nächsten Freunde, ebenfalls ein Lyriker, der Achmatowa nahesteht, verführt die schöne Venus Marina. Während Brodsky in Moskau den Sturm abwartet und hofft, dass die Behörde in Leningrad ihn vergisst. Er hofft, dem Schmarotzertum-Prozess zu entgehen. Aber dann erfährt er von der Untreue der Geliebten und dem Verrat des Freundes, leiht sich bei einem anderen 12 Rubel für die Fahrkarte und stürzt zurück nach Leningrad. Aus seinem Liebeskummer kreiert er wunderbare Liebeskummergedichte.
Ибо черт лица, говоря откровенно, не вспомнить уже ни ваш, но и ничей верный друг.
Ich liebte dich mehr als die Engel, als den Herrn. Deshalb bin ich nun weiter von dir entfernt als von ihnen beiden. spät in der Nacht, im schlafenden Tal, tief unten, in einem Städtchen, das bis zur Türklinke verschneit ist. In der Nacht wälze ich mich umher auf dem Laken, winde mich, was ich wenigstens weiter nicht beschreiben werde. Ich klopfe das Kissen mit dem Moon Du auf. Hinter den Meeren, unzähligen, grenzenlosen, und wiederhole im Dunkeln deine Züge, als wäre ich ein verrückter Spiegel.
Aronson schöpfte seine Liebeslyrik aus einer glücklichen, erfüllten Liebe. Eine Seltenheit in der Literaturgeschichte.
Die zweite, die dritte Schwermut. Der duftende Regen ging mit Donnern vorbei, mit einem antiken Klang. Die Bäume wurden zu Gärten. Du, jungfräuliches Weib, von welcher Flöte wurde deine Stimme gezeugt? Wie freudig brennt um dich herum, du meine Danae, die Kerze. Ich liebe dich, meine Frau, Laura, Chloe, Margarete, in eine Frau gepackt.
Gedichte sollen das menschliche Handeln verbessern.
Nein, sie sollen in der Grazie des Verses die Grazie der Welt wiedergeben. Das hat nichts mit menschlichem Handeln zu tun.
Episode 2. Spät in der Nacht, im schlafenden Tal.
Am 8. Dezember 1987, 24 Jahre nach seinem Prozess, 15 Jahre nach der Ausreise in die USA, hält Josef Brodsky, Joseph Brodsky, seine Nobelpreisrede in Stockholm.
Ein Autor kann nicht für einen anderen Autor sprechen. Insbesondere kann ein Dichter nicht für einen anderen Dichter sprechen. Hätte auf diesem Podium Ossip Mandelstam, Marina Svetajeva, Robert Frost, Anna Akhmatova oder Winston U. Auden gestanden, würden sie zwangsläufig nur für sich selbst gesprochen und vielleicht auch einige Verlegenheit verspürt haben. Ihre Schatten bringen mich immer in Verlegenheit. Sie bringen mich auch heute in Verlegenheit. In meinen besten Minuten komme ich mir vor wie die Summe von ihnen. Eine Summe, die aber kleiner ist als jeder einzelne von ihnen. Denn man kann auf dem Papier nicht besser sein als sie. Auch im Leben kann man nicht besser sein. Wenn es ein Jenseits gibt und ich will Ihnen die Möglichkeit des ewigen Lebens nicht absprechen.
In Petersburg irren Dichterschatten in den nassen Gassen, in dunklen Wolken, in vergoldeten Blicken des Wassers. Große Schatten. Das ist überhaupt eines der wichtigsten Merkmale dieser Stadt. Schatten, die miteinander sprechen. Als junger Lyriker hörst du ihre unhörbaren Gespräche überall.
Wenn es ein Jenseits gibt und ich will ihnen die Möglichkeit des ewigen Lebens nicht absprechen.
Einmal habe ich die vier Hauptgottheiten der russischen Poesie des 20. Jahrhunderts gehört. Ossip Mandelstam, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva und Boris Pasternak. Im nassen Himmel, in der dichten Luft Petersburgs, schwebten sie und unterhielten sich.
Die Schatten von der Farbe des Mondes, aber durchsichtiger, ruhen sich auf den Telegraphendrähten aus. Der Schatten Marina, rundlich mit einem Pony, raucht einen Zigarettenschatten nach dem anderen. Der Schatten des Rauchs stört den Schatten Boris, der ihn wegbläst. Der Schatten Anna sitzt aufrecht. Aus der Dunkelheit eines naheliegenden Parks kommt der Schatten Ossip geflattert, dreht eine Kurve, verfehlt den Draht und flattert durch den Schatten Anna hindurch.
Die mit halb gesenkten weißen Lidern bleibt ungerührt. Der Schatten Ossip richtet sich auf und lässt sich etwas verlegen auf dem Draht nieder.
Ossip Mandelstamm.
Nichts und wieder nichts, Genossen. Wie kann man sie in dieser Stadt, in der jeder Zweite sich für einen Dichter hält, vom Dichten abbringen? Was habe ich nicht alles getan, um einen Jungen zu entmutigen? Ich schwebte über ihm und ich erschien ihm im Traum. Ich sang mit überirdischer Stimme. Und trotzdem hat er, der Schuft, Ode an die Freiheit und gegen Gemeinheit zusammengezimmert. 200 Zeilen und jede ein vierfüßiger Jambus.
Den vierfüßigen Jambus habe ich satt.
Ich auch, ich auch. Wieso haben die da unten ihn nie satt? Zum Beispiel...
Ich glaube, die heutigen Dichterlinge haben sich kleine Maschinen ins Gehirn installieren lassen. Fürs Gedichteschreiben. Wie Nähmaschinchen.
Marina Tsvetaeva.
Ist die Maschine eingeschaltet, schreibt sich das Gedicht wie von selbst. Was können wir gegen eine Maschine? Wir sind machtlos. Seien Sie nicht traurig deshalb.
Sie schaut Boris Pasternak verliebt an.
Der Nikolai Wassiljewitsch, der Gogol von der Prosa-Abteilung, hat es gut. Egal wer und wo ein Manuskript verbrennt, alles wird ihm gut geschrieben. Prosaisten verbrennen viel, Lyriker kaum.
Verbranntes Papier stinkt.
Sie, Boris, können wenigstens wählen und in die Prosa-Abteilung wechseln.
Vielleicht werde ich das auch, Marina. In der Prosa-Abteilung ist es bedeutend besser. Du überredest jemanden, irgendein Epos doch lieber nicht zu schreiben und fertig. Kannst dich ausruhen. Viel Zeit wird vergehen, bis er sich ein neues Werk ausdenkt. Und hier? Heute zum Beispiel musste ich einen ablenken, der immer wieder Vierzeiler verfasst. Moralisch-philosophischer Natur. 100 Stück pro Tag. Wie soll man das schaffen? Du lenkst ihn von einem Vierzeiler ab, leitest seine Gedanken in Richtung, wann kommt denn das Abendessen? Oder zeigst ihm ein Mädchen auf der Straße in so einem kurzen Röckchen und auf Pfennig absetzen? Da macht er auf der Stelle einen neuen Vierzeiler. Über das ersehnte Abendessen oder über das Mädchen. Warum die Mädchen so schnell vorbeistarksen. Und jeder dieser Vierzeiler wird als ein einzelnes Werk geführt. Wer ist verantwortlich dafür? Wer hat's zugelassen? Nein, nein, danke. Ich wechsle zur Prosa-Abteilung.
Und ich bin da über einem geschwebt. Geschwebt!
Wir sind verloren, zum Teufel.
Was soll's, es ist Zeit. Ich muss noch hier in der nächsten Straße einen entmutigen. Wie heißt der wieder? Schon wieder vergessen. Von 3 Elegien muss ich ihn ablenken. Er schreibt sie immer täglich nach den Abendnachrichten. Ich rufe ihn zu dieser Zeit an.
Ich bin die Sonja. Sie kennen mich nicht. Dafür kenne ich Sie.
Und so weiter. Mal sehen, ob's diesmal klappt. Adieu. Marina Ivanovna, kommen Sie mit?
So sind Sie, Moskauer. Immer übertreiben, immer dramatisieren. Verloren. Verloren. Natürlich sind wir verloren. Was ist daran ungewöhnlich? Das kommt vor.
Episode 3. Wie das goldene Brandmal des Missgeschicks.
Ende der 50er, Anfang der 60er geht man als junger Lyriker zu Achmatowa. Über Freunde, Freundesfreunde, über Verwandte und Kollegen von Verwandten verschafft man sich eine Einladung und besucht die alte Dame in ihrem kleinen Zimmer voller Bücher und Rauch. Oder auf ihrer Datscha im Leningrader Vorort Komarowa, der sogenannten Bude. Man hofft auf den Segen der großen, nicht-sowjetischen Dichterin, will eigene Gedichte zeigen, ihre Meinung hören und nachher sagen dürfen, als ich bei Anna Andreevna war? Sie mit ihrem Vatersnamen zu nennen, ist ein Zeichen von Nähe, fast Intimität.
Aronson ist sehr unzufrieden mit seinem Besuch bei Achmatowa und schreibt sogar obszöne Epigramme auf die alte Dame. Der misslungene Besuch Aronsons bei Achmatowa ist sogar eine Art Auszeichnung, denn sie lobt fremde Gedichte leicht. Aus einer Höflichkeit heraus, die Brodsky schließlich übernehmen wird. Leicht und gleichgültig. Aber in ihr Herz schließt sie nur jene Gruppe, zu der auch Brodsky gehört. Die späteren weißen Kinder Achmatowas.
Ich werde nicht mehr meinen eigenen Kummer beweinen. Aber verhüte Gott, dass ich in diesem Leben noch sehen werde, wie das goldene Brandmal des Missgeschicks diese noch ungetrübte Stirn zeichnet.
So schreibt sie über Brodsky, den künftigen Nobelpreisträger. Sie fürchtet, er könne vom goldenen Brandmal des Missgeschicks gezeichnet sein. Das Schicksal überlegt es sich anders. Und Achmatowa sagt, immer noch nicht ohne Sorge um ihren Liebling, aber auch nicht ohne Genugtuung.
Sieh mal, was für eine Biografie machen Sie unserem Rotschopf.
Die dumme Obrigkeit verhilft mit ihrer dummen Verfolgung dem jungen rothaarigen Dichter zu Weltruhm. Zur Prophezeiung wird das goldene Brandmal des Missgeschicks, ungewollt und unbewusst, für den anderen, für Leonid Aronson. Die Freundschaft ihrer frühen Jugend dauert kurz. Auch literarisch gehen ihre Wege bald auseinander.
Fast alle jungen Lyriker Leningrads sind bei der Beerdigung von Anna Achmatowa am 10. März 1966. Ein berühmtes Foto zeigt Brodsky übers Grab geneigt, die Hände vorm Gesicht, dem letzten Licht der vorsowjetischen Lyrik nachtrauernd. Auch Aronson ist dabei.
Auf dem Heimweg ist mir eine Geschichte eingefallen. Ein Mensch schaut in den Spiegel und sieht dort nicht das eigene Ebenbild, sondern etwas ganz anderes. Was für ein anderes, das habe ich aus Angst nicht zu Ende gedacht und ich habe versucht, nicht weiterzudenken. Aber die assoziative Kette entrollte sich von selbst und ich erinnerte mich daran, dass das Gesicht des Einzelnen eine Sammlung aller möglichen, bereits aus der Erinnerung bekannten Gesichter ist. Am meisten hatte ich Angst, mich an das Gesicht der verstorbenen Anna Achmatowa zu erinnern. Aber sofort hatte ich es im Gedächtnis nachgebildet, weil ich mir, als ich heute Morgen neben ihrem Sarg stand, ihr Gesicht einprägen wollte, damit ich es später würde malen können.
Episode 4 Stadt der Himmel.
In Petersburg irren Dichterschatten in den nassen Gassen, in dunklen Wolken, in den vergoldeten Blicken des Wassers. Die großen Schatten. Sie sind eines der wichtigsten Merkmale dieser Stadt. Schatten, die miteinander sprechen. Und das Morosi-Haus, wo Brodsky und seine Eltern in anderthalb Zimmern lebten. Dieses Haus kennt jeder. Man kann es nicht verfehlen, wenn man von der Neva den Litjenik-Prospekt entlangläuft.
Unsere 1,5 Zimmer waren Teil eines riesigen Komplexes an der Nordseite eines 6-stöckigen Gebäudes. Das Gebäude war eines dieser Trumps von Torten im sogenannten maurischen Stil. In Nordeuropa Kennzeichen der Jahrhundertwende. Baujahr 1903, Geburtsjahr meines Vaters. Und es galt als die architektonische Sensation im St. Petersburg jener Zeit. Und die Achmatowa hat mir einmal erzählt, dass ihre Eltern sie in eine Kutsche gepackt haben, um dieses Wunderwerk zu betrachten. An der Westseite, an einem der berühmtesten Boulevards der russischen Literatur, dem Leteni-Prospekt, hatte Alexander Block eine Wohnung.
Да не будет дано умереть мне вдали от тебя, в голубиных горах, кривоногому мальчику вторя.
Du, meine Stadt, soll mir nicht geschehen, dass ich weit von dir sterbe, in taubenblauen Bergen, wie der krummbeinige Junge. Es soll dir nicht geschehen, dass du, die Wolken hetzend, im Dunkeln meine Tränen und elendes Unglück sehen wirst. Nach der Revolution, gemäß der Politik des Kleinermachens der Bourgeoisie, wurde der Komplex in Stücke aufgeteilt, pro Zimmer eine Familie. Wände wurden zwischen den Zimmern eingezogen, zunächst aus Sperrholz, später im Laufe der Jahre haben Bretter, Backsteine und Stuck diese Trennwände in den Status architektonischer Norm erhoben. Sollte es eine Unendlichkeitsvorstellung vom Raum geben, dann ist es nicht die seiner Expansion, sondern seiner Reduktion. Sie ist besser strukturiert und hat mehr Namen. Zelle, Wandschrank, Grab. Ausdehnungen haben nur einen großspurigen Gestus.
Aronson und Rita wohnten ebenfalls in einer solchen Gemeinschaftswohnung, im Dostojewski-Haus, Ecke Wladimirski-Prospekt und Maria-Uljanowa-Straße.
Eine gewöhnliche Leningrader Gemeinschaftswohnung mit Antisemiten-Nachbarn. Manche waren es offen, manche verdeckt. Mit einer gemeinsamen Küche, von den Küchentischen zugestellt, mit einem gemeinsamen Badezimmer, mit Holz beheizt. Und mit einer Toilette für alle. Die Treppenhauswand neben der Wohnungstür war von zahlreichen Elektrizitätszählern verziert. An den anderen Wänden sammelte sich Rumpelzeug. Die Ofenheizung reichte nicht aus, um eine Außenwand zu erwärmen. Bei starkem Frost war sie mit Raureif bedeckt. Diese ehemalige Herrenwohnung war nicht die schlechteste Variante des Wohnens.
Doch für Aronson war Petersburg keine Stadt der Häuser. Es war für ihn eine Stadt der Bäume, der Wolken, des Himmels.
Schön ist, Gott, was ich erblicke, jedes Mal wie zu Beginn. Und die Schönheit ohne Lücke, wegzusehen, doch wohin? Weil vom Fluss die Zitterwinde wehen, sind sie frisch gekühlt. Nichts, was hinter allem stünde. Alles zeigt sich, unverhüllt.
Episode 5. Und Wehmut dunstet weit und breit.
Zu der Zeit, als Brodsky und Aronson sich kennenlernten und zu Freunden wurden, waren sie, also so sieht es zumindest meine eigene persönliche Mythologie der Petersburger Poesie, ein und derselbe Mensch. Ein und derselbe Poet. Eine Art embryonaler, platonischer Kugelmensch. Dann entzweite sich dieses Wesen, kein perfektes Wesen, aber doch der Embryo eines perfekten Wesens. Und die beiden Hälften wurden zu völlig unterschiedlichen Dichtern. Die Hälften glitten wie zwei Schalen, wie zwei kleine Boote in entgegengesetzte Richtungen, einander nicht suchend, sondern fliehend.
Ein Mensch schaut in den Spiegel und sieht dort nicht das eigene Ebenbild, sondern etwas ganz anderes.
Die Freundschaft wird zur Rivalität. Die Gespräche werden zu Streit. Der eine hat Glück, der andere hat Pech. Sie werden die durch Rivalität, durch das Schicksal, getrennten siamesischen Zwillinge der Leningrader Poesie.
Der Stoff meiner Literatur wird die Darstellung des Paradieses sein. Wären nicht die ewigen Druckfehler in unseren Beziehungen, die Ungerechten und Blöden, Das Leben wäre nicht nur vergleichbar mit dem Paradies, sondern es wäre selbst das Paradies.
War es einer dieser Druckfehler, der die beiden Dichter aus dieser platonischen Protokugel befreit hat? Natürlich nicht. Sie wurden zu Inbildern zweier Dichterschicksale. Das eine in der Welt des Gesellschaftlichen, verkörpert von Brodsky mit seiner Verurteilung, seiner Verbannung, seiner Emigration, seinem Nobelpreis, mit seinen Ehrentiteln, mit vielen Möglichkeiten, anderen Lyrikern zu helfen. Mehr als eine russische Lyrikerkarriere gründet sich bis heute auf ein paar Zeilen von Brodsky. Aronson wählt ein anderes Schicksal. Zwar nicht die Flucht vor der Welt, nicht das innere Exil, sondern die gezielte Erschaffung eines freien Raums. Eines Raums, in dem keine Gesetze mehr gelten. Weder die der Gesellschaft noch die der Literatur, vielleicht nicht einmal die Gesetze der Natur. Aronson schaffte für sich, für Rita und seine Freunde inmitten einer äußerst unfreien Welt eine Art Paradiesgarten. Er zeigt, dass man seine Freiheit nicht erkämpft, sondern erschafft. Erlebt. Lebt.
Mein Tagebuch. 29. 30. März 1968. Ich sage Rita, dass sie noch unglücklicher ist als wir Künstler. Wir sind vom Rahmen eines konkreten Talents begrenzt. So ist das Unglück, das es mit sich bringt, auch begrenzt. Sie hat das Talent, ein Mensch zu sein, das viel größer als unseres ist. Es bringt aber keine konkreten Ergebnisse, die man zeigen, von denen man sprechen kann. Ihr Unglück wird daher von nichts begrenzt. Man sollte ihr vielleicht einen Tempel erbauen. In der Ecke unseres Zimmers gibt es einen Garten. Die Fauna schaut, tollt durch die Flora und frisst an ihr und tritt sie nieder. Doch Danae sitzt auf dem Hügel, ein Schleier weht im Blick verloren. Und Wehmut dunstet weit und breit, da es, das jungfräuliche Weib, Unzucht mit jenem Hügel treibt. 28. März 1968. Gerettet. Eine Situation. Alles ist längst versunken. Ich konnte mich retten, ich habe den Meeresboden mit den Füßen erfasst und stehe. Um mich herum ist der Ozean. Ozean bis zum Kinn. Alles ist wunderschön, besonders der Ozean und der Himmel. Und ich stehe im seichten Wasser. Gerettet.
Ein Freund von Aronson hat mir einmal von seinen letzten Jahren erzählt. Warum war er so depressiv? Man druckte seine Gedichte nicht? Dieses Los teilte er mit allen inoffiziellen Dichtern. Aronsons Freund meinte, vielleicht sei seine Liebe zu Rita, die er zu Göttin und Muse erklärt hatte, zur Neige gegangen. Ohne verliebt zu sein, wollte er nicht leben. Eine andere Frau zu bewundern, war unmöglich. Banale Romanzen wären, oder sie waren es sogar, die Kapitulation vor dem profanen, groben Leben.
Wir waren nur zwei. Zwei Teilnehmer unserer Liebe. Und der offene Raum um uns störte unser Glück. Ich habe sie nicht so wegen ihres Verständnisses für das Leiden geliebt, sondern vielmehr für das richtige Verständnis des Glücks, für die Fähigkeit, es sich vorzustellen und sofort zu spüren, wenn es kommt. Sie konnte an der Freude teilhaben, und wollte ich meine Erinnerungen an sie aufschreiben, so wären sie wie ein Sommer auf dem Land mit den roten Beeren entlang der Eisenbahnschienen, mit einer jungen Frau, die diese Beeren pflückt und deshalb glücklich ist. Wir waren so glücklich miteinander, dass wir keine Einmischung von draußen brauchten. Das Glück machte uns einsam. Und diese Einsamkeit verdrängte das Glück.
Episode 6. Gegenüber dem niederen Abendrot.
Aronson stirbt 1970 durch die eigene Kugel in den taubenblauen Bergen Usbekistans. Wahrscheinlich war es kein Selbstmord, sondern ein Unfall. Vielleicht war es ein Unfall, aber als Selbstmord gedacht. Vielleicht war es ein Selbstmord, der einem Unfall zu Hilfe kam.
Mein Tagebuch, 28. März 1968. Ich habe ein erstaunlich glückliches Leben gelebt, seit meiner frühesten Kindheit. Ich war ein Sonntagskind. Aber wenn ich ein Kind sehe, denke ich mit Entsetzen, wie lange er noch bis zu meinem Alter zu leben hat. Ich denke, welche Langeweile, die durch nichts gerechtfertigt ist. Behüte mich Gott vor einer Wiedergeburt.
Brodsky und Aronson haben beide viel über den eigenen Tod nachgedacht. 1961 schrieb Aronson 20-jährig:
Komm, mein Tod, zu mir im Oktober, an Bahnsteigen, die wie Gesichter verschwommen sind.
Im Oktober 1970 fahren Aronson und Rita in den Urlaub nach Mittelasien, nach Usbekistan. Aus Taschkent schreibt Rita einer Freundin:
9. Oktober. Leonik schweigt. Und wenn er spricht, dann spricht er so, dass er lieber schweigen sollte. Gestern lief ich den ganzen Tag in der hiesigen Hitze umher und weinte. Zwölfter Oktober. Leonia und Alik gingen gestern ins Gebirge. Leonik war am Tag vor der Abreise etwas besser drauf gewesen. Er lud mich ein, auch mitzugehen, liebenswürdig und nachdrücklich. Ich fuhr aber nicht mit. Doch ich habe Angst, dass ihm im Gebirge etwas passiert.
Komm, mein Tod, zu mir im Oktober. An Bahnsteigen, die wie Gesichter verschwommen sind.
Es geschah am 13. Oktober 1970, nicht weit von Taschkent. Wir waren dort, weil wir ein bisschen reisen und uns erholen wollten. Dort in den Gebirgen in einer zufälligen Hirtenhütte hat er diese unselige Jagdflinte gefunden. Er verließ die Hütte und erschoss sich. Ich war nicht in der Nähe. Aber ich hörte, wie in diesem Moment die Berge donnerten, sah, wie der Mond verblich und seine Freunde, die Engel, anfingen zu weinen. Und ich begriff, obwohl ich 100 Kilometer von ihm entfernt war. Sein Tod war das Hauptereignis seines Lebens, von gleichem Wert wie Poesie, Kindheit, Russland und Judentum, Liebe, Freunde und Freude. Obwohl er sein ganzes Leben in Leningrad verbrachte, war er im Paradies zu Hause, das irgendwo in der Nähe des Todes liegt. 25 seiner 31 Lebensjahre schrieb er Gedichte. Wir haben 12 Jahre in Liebe und Glück zusammengelebt. Seine Gedichte wurden zu Lebzeiten nie gedruckt. Seine Laune war schlecht. Aber ich habe in meinem Leben keinen Menschen gesehen, der heiterer, geistreicher und gewinnender als er wäre.
Josef Brodsky starb in der Nacht vom 27. auf den 28. Januar 1996 in New York an einem Herzinfarkt. Er war 55.
Josef Brodsky versprach in seinen Gedichten mehr als einmal, in seiner Heimatstadt zu sterben.
Du, meine Stadt, es soll mir nicht geschehen, dass ich weit von dir sterbe, in taubenblauen Bergen, dem krummbeinigen Jungen folgend. Es soll dir nicht geschehen, dass du, die Wolken hetzend, im Dunkeln meine Tränen und elendes Unglück sehen wirst.
Dieses Gedicht des jungen Brodsky wurde zu einer Weissagung. Aber anders als gedacht. wenn du heute an diese taubenblauen Berge denkst und an den krummbeinigen Jungen und an die Beschwörung, nicht in den taubenblauen Bergen zu sterben, dem krummbeinigen Jungen folgend. Erinnerst du dich an die taubenblauen Berge Asiens, wo der ewige Junge Aronson starb? Er war zwar nicht krummbeinig, litt aber unter starken Schmerzen in seinen Beinen. Er hatte sich eine schwere Krankheit von einer geologischen Expedition in Sibirien mitgebracht, zu der ihm Brodsky verholfen hatte, der ein Jahr vorher an einer eben solchen Expedition teilgenommen hatte. Unter jungen Lyrikern waren geologische Expeditionen beliebt. Das war Freiheit, Abenteuer, es war auch gutes Geld, das war Mode und es war gefährlich. Aronson ging lange am Stock, die Schmerzen kamen immer wieder.
Mein Tagebuch, 31. März 1968. Seit der Nacht habe ich wieder Schmerzen. Versuche mich mit Pantopon und Morphin zu retten. Aber es kommt keine Berauschung. Ich fühle mich zu schlecht dafür.
Der Chor von Wasser und Himmel soll mich aussegnen. Der Granit soll mich umarmen. Es soll mich verschlingen, es soll an mich denken, es soll mich aussegnen, es soll mich, den Flüchtling, erleuchten in der weißen Nacht, dein regloser irdischer Ruhm. Alles wird still. Nur ein Schlepper in der Mitte des Flusses wird schreien und mit der Dunkelheit streiten. Und die fliegende Nacht wird dieses armselige Leben mit deiner Schönheit und meiner posthum Richtigkeit verloben.
Episode 7. Wir sind alle gleichermaßen zum Tode verurteilt.
Zwei Jahre nach Aronsons Tod emigriert der 32-jährige Iosif Brodsky in die USA und wird zu Joseph Brodsky. Er schreibt kurz vor seiner Abreise einen Brief an Leonid Iljitsch Brezhnev, den Parteichef und das Staatsoberhaupt der Sowjetunion, mit der Bitte, ihm trotz seiner Ausreise eine literarische Laufbahn in Russland zu ermöglichen, was eine höchst ungewöhnliche und vollkommen unrealistische Idee war.
Sehr geehrter Leonid Iljitsch, Russland nicht aus eigenem Willen verlassend, wie Sie vielleicht wissen, erlaube ich mir, mich mit einer Bitte an Sie zu wenden. Berechtigt werde ich dazu durch das sichere Bewusstsein dessen, dass alles, was ich in den 15 Jahren meiner literarischen Arbeit getan habe, nur dem Ruhm der russischen Kultur dient und dienen wird und keinem anderen Zweck. Ich möchte Sie bitten, mein Dasein, meine Anwesenheit im Literaturbetrieb zu bewahren. Schade, dass ich Ihnen nicht früher geschrieben habe und jetzt bleibt auch keine Zeit mehr. Aber es sei Ihnen gesagt, dass auch wenn mein Volk meinen Körper nicht braucht, es meine Seele noch wird gebrauchen können.
Natürlich erhielt Brodsky nie eine Antwort von Brezhnev, der diesen Brief wohl kaum je gelesen hat. Brodsky wurde, wie alle anderen Immigranten, aus dem Literaturbetrieb getilgt. Aber seine Gedichte verbreiteten sich über unzählige Schreibmaschinenkopien. Und all die Jahre, bevor er nach dem Sturz des Kommunismus zu einem Nationaldichter erklärt wurde, bekamen die jungen Dichter, die mit ihren ersten Übungen zu einer Literaturwerkstatt kamen, beinahe unweigerlich gesagt:
Sind Sie sicher, dass es nicht zu sehr nach Brodsky klingt?
Auch Aronsons Gedichte verbreiteten sich über Schreibmaschinenkopien, aber bei weitem nicht wie Brodskys Gedichte. In Aronsons Lyrik wurde man eingeweiht, von einem älteren Kollegen zu einem jüngeren.
Sie sollten mir Gedichte lesen, mein Freund. Zum Beispiel Aronson.
Aronsons Name wird zum Kennwort, zum Zeichen für wenige Eingeweihte, bis er im neuen Jahrhundert plötzlich zu einem der Klassiker der modernen russischen Lyrik wird.
Letzte Episode.
Aronson sagte einmal über Brodsky:
Er schreibt mit seinem Schwanz. Würde man ihm seinen Schwanz abschneiden, würde er aufhören zu schreiben. Täte man mir das an, würde ich nicht aufhören.
Gedichte sollen das menschliche Handeln verbessern.
Nein, sie sollen in der Grazie des Verses die Grazie der Welt wiedergeben. Das hat nichts mit menschlichem Handeln zu tun.
Du bist atheistisch.
Deine Vorstellung von Gott ist primitiv. Nur das Schaffen versetzt uns in einen Dialog mit Gott.
In seinen sehr zahlreichen späteren Interviews hat Brodsky so gut wie alle ihm zeitgenössischen Lyriker Leningrads und auch einige aus Moskau lobend oder sogar bewundernd erwähnt. Nur Leonid Aronson erwähnt er mit keinem Wort.
Seine Gedichte haben selbst ihren Weg zu uns gefunden. Als seien sie in unterirdischen Kanälen sehr langsam geflossen, bis sie an die Oberfläche kamen. Seine Werkausgabe, die 34 Jahre nach seinem Tod erschien und eine literarische Sensation war, markiert die Stelle dieses Übergangs.
Zahlen Sie 698 Rubel an der Kasse.
In Petersburg irren Dichterschatten in den nassen Gassen, in dunklen Wolken, in vergoldeten Blicken des Wassers.
Gegenüber dem niederen Abendrot, vom eichenbaumenen Baum versteckt, habe ich mit der Hand die Augen bedeckt und gestört in der Ruhe die Eule, die dieses Dunkel hielt für die Nacht und die Maus erschreckend aufbrach in Eile. Dann ließ das eigene Gesicht wieder schauen den Himmel ich. Die Wolken knäulten sich zu Knäulen, die milchene Straße strömte sacht, und ohne Irren im Gestirn der Engel trug als Seele wen dort? Vater, Jungfrau, Wickelkind? Die Augen holten ein den Boten, doch nickend rückwärts mit dem Kinn verschwand er mir im Dunklen, Großen.
Petersburger Zwillinge, Josef Brodsky und Leonid Aronson. Ein Schattenspiel aus der Geschichte der Leningrader Poesie von Olga Martinova und Oleg Jurjew. Übersetzungen: Elke Erb, Mariana Frisch, Silvia List, Alexander Nitzberg und Jan Wagner. Es sprachen Josef Brodsky, Fabian Hinrichs, Leonid Aronson, Jens Harzer, junger Lyriker Raphael Stachowiak, älterer Lyriker Horst Mendroch, Richterin Cornelia Niemann, Buchhändlerin und Anna Achmatova Hele Dajes, Kaffeekocherin und Marina Svetajeva Malin Dikov, Ossip Mandelstamm Sascha Nathan, Boris Pasternak Wolfgang Michael, Rita Aronson Purischinskaya Birgitta Assauer und Olga Martinova. Besetzung Cordula Huth. Ton und Technik Roland Grosch und Julia Kümmel. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Regie Andrea Ghetto. Produktion Hessischer Rundfunk 2011. Dramaturgie Ursula Ruppel.